SRF 2 Kultur.
Leseratten und Buchbegeisterte an einem Ort. 94.000, das sind stadionartige Dimensionen, die auch den größten Buchladen sprengen würden. Salonatmosphäre kommt bei dieser gigantischen Zahl schon mal gar nicht auf. Oder doch? Am Salon du Livre de la Presse in Genf scheint eine besondere, ja fast intime Atmosphäre zu herrschen. Gestern ging die inzwischen wichtigste Buchmesse auf Schweizer Boden zu Ende. Und ich habe meine Kollegin Martine Begger von Radio Télévision Suisse gefragt, was für sie als Besucherin dort denn das Highlight war.
Oh, mein Highlight ist die allgemeine Umgebung. Ich finde, dass der Salon jetzt viel besucherfreundlicher als früher geworden ist. Vielleicht gab es weniger Verlage, weniger Presse, aber etwas mehr Ruhe und auch mehr Kontakte zwischen Besuchern und Autoren.
Und es ist die zweite Buchmesse unter neuer Leitung, unter der Leitung von Isabelle Falconier. Sie hat immer betont, dass sie weniger am Business interessiert ist, dafür mehr an Literatur und an Schriftstellern am Buchsalon in Genf. Wie sehen Sie das? Ist ihr das gelungen?
Ja, unbedingt. Dank der Verteilung der Stände und Debatten im ganzen Salon. Sie fanden an verschiedenen thematischen Orten statt. Comics, afrikanischer Salon, erotischer Salon, Schweizer Platz, Platz des Ichs und so weiter. Und das war sehr angenehm und übersichtlicher. Da ließen sich alle Bücher über ein spezifisches Thema leichter finden. Und das alles gab mir den Eindruck, das Buch, Autoren und Austausch diesmal etwas mehr als Business gelten.
Also wirklich das Buch im Mittelpunkt. Die Buchmesse in Basel, die gibt es nun nicht mehr. Und tja, damit ist Genf eigentlich die einzige nennenswerte Buchmesse in der Schweiz. Wie hat man das in Genf gespürt? Haben sich zum Beispiel Deutschschweizer da mehr eine Plattform verschafft? Also waren mehr Deutschschweizer Verlage da?
Ich weiß nicht, ob mehr Deutschschweizer Verlage dieses Jahr dabei waren, aber für mich war der Stand der Schweiz, La Place Suisse, der interessanteste. Es wurde von Pro Helvetia unterstützt und da konnte man mehr als 2000 verschiedene Schweizer Bücher finden, meistens auf Französisch, klar, aber aus der ganzen Schweiz mit Autoren wie Monika Cantieni, die Sie gut kennen, Arno Kamenisch, Matthias Zschokke, Massimo Davidi, Tilo Krause, Alex Capus oder Martin Sutter und manche dieser Bücher in Originalsprache. Und da kriegte man die Autoren zu hören, zum Beispiel die Träger der literarischen Eidgenossenschaftspreise. Und darauf folgten Gespräche und Debatte zwischen Schriftstellern und Kritikern und schließlich zwischen Autoren, die 3 Monate lang zusammengearbeitet haben. Das war Parrain Poulain, ein Projekt, bei der ein konfirmierter Autor mit einem Sprössling wie Anne Cuneo und Quentin Mouron zusammen ausgetauscht haben über Schrift, Ausgabe, Business und Inspiration. Und das war wirklich eine gute Idee.
Wie haben Sie denn die Stimmung insgesamt wahrgenommen? Was sind die wichtigen Themen, die an der Messe in Genf diskutiert wurden?
Das waren sicher Vertrieb, Buchpreisbindung und Unterstützung des literarischen Schaffens in der kleinen Verlagen, weil in der romanischen Schweiz sind die französischen Bücher viel teurer als in Frankreich. Und das war sehr erstaunlich für Pascal Couchepin. Er hat eine Untersuchung gebeten und die WEKO hat darauf bemerkt, dass die Vertrieber zu viel Geld davon verdienten. So erwartet man noch die WEKO-Entscheidung Ende Mai, wenn sie die Schweizer Vertriebsverleger zu hart trifft und zu große Strafen verlangt, könnten zahlreiche Verlagshäuser wie Zoe und Lage d'Homme verschwinden, weil diese kleinen Verlage auch von Vertriebgewinnen leben. Und das wäre sehr gefährlich für die Zukunft des Buches in der Romandie.
Martine Begger zur Buchmesse in Genf. Blick ins Portemonnaie. Na gut, spontan in die Ferien fliegen könnte ich mit dem Inhalt nicht, aber bin ich deswegen arm? Die Frage von Armut und Reichtum, die ist hierzulande, je nach Betrachtungsweise, ziemlich relativ unterschiedlich in jedem Fall und deswegen auch interessant erläutert zu werden. Das tut das Schauspielhaus Zürich derzeit und nimmt den Gegensatz von Arm und Reich unter die Lupe. Ein Monat lang. Gastspiele, Vorträge, Podiumsdiskussionen. Eröffnet wurde dieser Schwerpunkt am Wochenende mit gleich 3 Uraufführungen. Elinor Landmann war für uns da.
Keine 2 Stunden dauert der Theaterabend mit 3 neuen Stücken von Händel Klaus, von Michael Schischkin und Lukas Bärfuß. Es muss sich also keiner lange Stunden im Theater quälen. Gediegen und angenehm kurz ist der Abend. Und das, obwohl das Thema Arm und Reich hochpolitisch, hochkonfliktreich und schwergewichtig ist. Humorvoll geht Händel Klaus mit dem Gegensatz Arm und Reich um. Rechne heißt sein Kurzstück und ist eine Art Chor für 4, 2 reiche Damen und 2 Bankberater.
Wir fragen uns, was kann man tun
für diese Welt, die doch geschlagen ist?
Mit Leid.
Es ist ein Leid.
Ein großes Leid
in dieser Welt. Nicht wahr?
Herr Schuppi?
Wir sind bei Ihnen.
Ja.
Gegen das Leid der Welt wollen die beiden Frauen eine Stiftung gründen, bloß finden sie keinen konkreten Stiftungszweck und so begnügt man sich mit der Aufzählung des Reichtums, der in die Stiftung eingehen soll und genießt das Gefühl der eigenen Wohltätigkeit, bevor die denn Realität ist. Die 4 Schauspieler und Sebastian Nübling als Regisseur finden sichtlich Freude an der Karikatur und auch das Publikum ist bestens amüsiert. Differenzierter und auch komplizierter sind die beiden anderen Kurzstücke. Michael Schischkin erzählt, wie sich ein armer Dolmetscher und ein reicher russischer Geschäftsmann begegnen. Am Ende sind die klaren Unterschiede verschwommen. Und die Verwirrung weiter führt Lukas Bärfuß. Sein Stück «Die schwarze Halle» hat Schauspielhauschefin Barbara Frey inszeniert, als verbalen Schlagabtausch. Lambert Hamel und Friederike Wagner liefern sich den nach allen Regeln der Kunst. Sie ist die Journalistin Frau Hoffmann, er ist Guru Hot Barry, der die Besitzlosigkeit predigt. Anlass des Gesprächs, der reiche Guru Hot Barry hat seine Steuern nicht bezahlt.
Man fragt sich, warum Hot Barry nicht einfach seine Steuerrechnung bezahlt.
Weil ich niemandem nichts schulde, Frau Hoffmann.
Das heißt, Sie haben Ihre Steuern beglichen.
Hören Sie nicht zu? Ich habe keine Schulden.
Ob Steuern gerechtfertigt sind, ist bloß Startschuss für die verbale Schlacht zwischen 2 Giganten des schlagkräftigen Arguments. Wie geht richtig leben? Was heißt lieben und was Freiheit? Frau Hoffmann und Hot Barry werden sich nicht einig. Das ist ein Ideenstück mit Drive. Und am Schluss macht sie zwar, was er will, übergibt ihm ihren Besitz und geht trotzdem als eine Art Siegerin hervor, weil sie Mitleid mit einem alten Mann hat. Wer gewonnen hat, bleibt offen an einem Theaterabend, der mit viel Kunst ein durch und durch politisches Thema umtanzte. Nichts zu hören von konkreten Forderungen wie höhere Erbschaftssteuer oder Begrenzung der Maximallöhne. Dafür widmet man sich gepflegt und kunstvoll der Verwirrung der Kategorien. Was heißt arm, was reich und was ist besser? Das ist ein Statement für ein ganz bestimmtes Theaterverständnis. Mit dreckiger Politik beschäftigt sich dann der Rest des Schwerpunktmonats Arm und Reich am Schauspielhaus Zürich.
Dieser Abend, der ist das nächste Mal morgen Abend im Schauspielhaus Zürich zu sehen. Feuerspeiende Drachen oder coole Kämpfer, es sind nicht unbedingt nur Märchen, die mit diesem Personal arbeiten. Ganze Branchen leben davon, vom Fantasy-Boom, Comics, Computerspiele und. Dabei sind diese Art Fantasiewelten kein Phänomen unserer Zeit. Schon die Symbolisten übten sich im Erschaffen fabelhafter Gegenwelten. Warum? Nun, weil sie auf dem rasanten Sprung in die Moderne um 1900, weil sie sich einen Raum ersehnten, einen Raum jenseits rationaler Erklärungen. Dass Schweizer Künstler in der internationalen Bewegung der Symbolisten von Beginn an eine bedeutende Rolle spielten, zeigt jetzt das Kunstmuseum Bern. Alice Henkes über die Schau Mythos und Geheimnis.
Feenhafte Schönheiten und dunkel lockende Dämoninnen, verzauberte Wälder und lichtumflorte Berge. Die Ausstellung Mythos und Geheimnis lockt den Besucher in eine begeisternd schöne Wunderwelt, weit entfernt vom Alltagsgetriebe. In über 200 Gemälden, Grafiken und Skulpturen öffnet sich eine imaginäre Welt, in der jedes Licht am Horizont eine Bedeutung hat und jeder schmachtende Blick ins Verhängnis führen kann. Lange war der Symbolismus als schwülstige Salonmalerei verpönt, doch in den letzten Jahren ist diese träumerische Kunst wieder stark im Kommen. Matthias Frehner, Direktor des Kunstmuseums Bern, sieht als Ursache zeitgeschichtliche Parallelen zwischen unserer hochtechnisierten Gegenwart und der Welt um 1900.
Das 19. Jahrhundert hat enorme Entwicklungsschübe hinter sich, Industrialisierung, Verstädterung, Anonymität in den Großstädten, auch Beschleunigung. Heute haben wir ähnliche Entwicklungsschübe hinter uns, wenn man daran denkt, wie das Internet, die Globalisierung unsere Welt total verändert haben. Auch heute gibt es Empfindungen von Verlust. Auch heute fragt man nach den verlorenen Mythen und Geheimnissen. Fantasy ist ein Stichwort.
Heute flieht man mit Harry Potter vor Termindruck und Multitasking. Die Symbolisten entführten ihr Publikum in grandios gemalte Bildwelten. Sie griffen Motive aus Märchen und Mythen auf. Sie schufen Landschaften von einer hoheitsvollen Unberührtheit, die in der Realität des Frühkapitalismus immer seltener anzutreffen war. Raffiniert unterstreicht die Ausstellung das Gefühl, aus dem normalen Leben in ein zauberhaftes Kunstreich einzusteigen. Die Säle sind in dunkelwarme Blau- und Rottöne gehüllt. Alles Grelle, Hektische tritt zurück. Ferdinand Hodlers berühmtes Gemälde »Die Nacht« markiert den Beginn des Parcours. Umringt von schlafenden Männern und Frauen, die nackt am Boden liegen, wird ein Mann von einem Nachtmahr oder Todesboten aufgeschreckt. Die Figur zeigt deutlich die Züge des Künstlers. Hodlers Bild ist ein grandioser Auftakt für die Schau. Veranschaulicht es doch einige Themen, die für den Symbolismus bedeutsam waren. Es erzählt von den Ängsten einer verunsicherten Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne, von den inneren Abgründen der kranken Psyche, die um 1900 immer mehr in den Fokus der Wissenschaft gerät, und von der Faszination am Übersinnlichen, am Esoterischen. Bewusst steht mit Hodler auch einer der bekanntesten Schweizer Symbolisten am Beginn der Schau. Denn diese Kunstrichtung wurde maßgeblich durch Schweizer Kunstschaffende wie Ferdinand Hodler, Felix Vallotton, Carlos Schwabe mitgeprägt, wie Matthias Frehner betont.
Diese Künstler haben nicht auf etwas, das plötzlich en vogue war, reagiert, sondern sie haben diese Bewegung mit ihren eigenständigen Themen wirklich mit beeinflusst.
Dazu gehören natürlich die vergeistigten Berglandschaften Hodlers und Arnold Böcklins mystisch aufgeladene Bilder von Hainen und Inseln. Doch viele Schweizer Künstler in der Schau zeigen auch einen überraschend sozialkritischen Ansatz. Wie etwa das Bild eines Arbeitslosen, den Hodler deprimiert auf einer Bank sitzend malte. Segantini zeigt eine alte Frau, die mit einem Schlitten voller Fundholz aus dem Wald in ein verschneites Dorf zurückkehrt. In seiner schlichten, klaren Komposition lässt das meisterhafte Winterbild die Kälte ebenso fühlbar werden wie die Last des Schlittens. An Bildern wie diesen kann man sich kaum satt sehen. Die große Schau der Symbolisten ist auch eine Schau der großen malerischen Könnerschaft.
Und zu sehen im Kunstmuseum Bern bis Mitte August.
Wagner im Ring.
Oder auf See, je nachdem. Man stelle sich vor, ein Leben lang auf Kreuzfahrt ab und zu einen Hafen ansteuern. Wo ist der Kontrakt, den man dafür unterzeichnen müsste? Besser zweimal überlegt, denn so ein Leben kann der reinste Albtraum sein. Bester Beweis der fliegende Holländer. Er macht heute den Auftakt in unserem Who is Who der Wagner-Figuren rund um den Komponistengeburtstag. Benjamin Herzog über den vermutlich unglücklichsten Kreuzfahrer der Opernwelt.
Seekrank darf er nicht werden, der fliegende Holländer, die Titelfigur in Richard Wagners gleichnamiger romantischer Oper. Und seekrank ist er doch. Richtig ihn verdammt sogar auf alle Ewigkeit durch die Weltmeere zu gondeln. Außer eine Frau erlöst ihn mit wahrer Liebe. In der Oper wäre das die holde Senta, was dann aber leider nicht klappt wegen einer dummen Verwechslung. Tja. Wahre Liebe, die gibt's auch auf hoher See, nur selten. Kaum jedenfalls in der rauen Umgebung, die Richard Wagner als Inspiration gedient hat für seine Oper vom fliegenden Holländer. Auf der Flucht nämlich vor seinen Schuldigern in Riga segelte der junge Wagner an spitzen norwegischen Klippen vorbei Richtung Westen und stellte sich dabei so im Sturm und knapp vor dem Schiffbruch vor, wie es denn wäre, so auf ewig dem verfluchten Meer ausgeliefert zu sein. Ganz fürchterlich nämlich. So hat sich Wagner in die Story des verfluchten Kapitäns eingestimmt. Einen anderen, realen Horror erfuhren dann Richard Wagners Großenkelinnen Katharina und Eva, Festspielleiterinnen auf dem Grünen Hügel in Bayreuth. Letztes Jahr nämlich, also 2012, stellte sich kurz vor der Premiere heraus, dass ihr fliegender Holländer, ein Russe, der Sänger Jewgeni Nikitin, dass sich der also als Jugendlicher in seiner damaligen Band Nazi-Tattoos auf die Brust hat machen lassen. Oh je, das Hakenkreuz in Bayreuth, eine unerfreuliche Geschichte. Aber Nikitin deshalb, wie der Holländer, ein auf ewig Verfluchter? In Wagners Oper jedenfalls darf der Holländer alle 7 Jahre mal anlanden und sein Glück auf Erlösung aufs Neue probieren.
Wie oft in Meeres tiefsten Schlund sperrt sich voll Sehnsucht mich hinab, doch ach, den Tod, ich fand ihn nicht. Da wo der Schiffer furchtbar knapp, trieb mein Schiff nicht zum Klippengrund. Doch ach, mein Grab, es schloss sich nicht. Erhöhnend droht ich den Piraten, in wildem Kampfe hofft ich tot. Hier rief ich, zeige deine Taten, von Schätzen voll ist Schiff und Tod. Des Meers barbarischer Sohn schlägt bang das Kreuz und flieht davon. Wie oft in Meeres tiefsten Schlund stürzt dich voll Sehnsucht mich hinab. Da wo der Schiffer vorfällt, mein Schiff liegt zum Klippengrund. Nirgends ein Grab, niemals der Tod. Dies der Verdammnis Schreck gebot, dies der
Und er segelt und segelt und segelt, der Holländer. Morgen geht's dann in den Venusberg hinein. Oh, welch köstliches Dramolett. Aufstrebender Komponist lässt sich von berühmtem Dirigent beim Aufstieg helfen und schnappt diesem dafür die Ehefrau weg. Er legt mit dieser dann den Grundstein für eine Familie, die auch im Regenbogenblätterwald bis heute einen Stammplatz hat. Oder ist die Chronik der Familie Wagner etwa nicht gossip-tauglich? Wir feiern den 200. Geburtstag Richard Wagners zünftig, erlauben uns aber auch ein wenig den Weihrauch wegzuwedeln. Schließlich sorgen die Schlammschachten rund um den grünen Hügel bis heute für Unterhaltung der seltsamen Art. Und haben ihren Niederschlag gefunden in einer kleinen radiophonen Soap-Opera unserer Hörspielredaktion. 10 Folgen lang Wehen und Wirren auf dem grünen Hügel mit den Festspielleiterinnen und Halbschwestern Eva und Katharina Wagner. Voilà, die Maintöchter, Folge 1.
Die Maintöchter. Dekalogie von Rutbert Rattler, Regie Pfaffner-Nebelheim. 10 in sich abgeschlossene Folgen. Folge 1. Pressekonferenz am grünen Hügel.
Zum ersten Mal sah ich den Rhein. Mit hellen Tränen im Ohre schwur ich armer Künstler meinem deutschen Vaterlande ewige Treue.
Okay, so geht's schon mal los. Wo ist denn bitte in Bayreuth der Rhein? Sei's drum. Der Rote Main mündet zu guter Letzt in den Strom der Deutschen. Lassen wir das also gelten. Am Roten Main, unweit eines grünen Hügels, lebt die Familie Wagner. Das geht jetzt schon weit über 100 Jahre so. Der Urahn der Familie Richard hat seinem weitverzweigten Stamm so einiges hinterlassen.
Wollt ihr das totale Kunstwerk?
Es ist mal wieder Montag. Die Maintöchter, jene auserwählten Erbinnen des Meisters über Raum und Zeit, geben ihre erste Pressekonferenz am grünen Hügel. Katharina ist da, Eva nicht.
Meine Schwester Eva lässt sich entschuldigen. Eine Pressekonferenz, hat sie gesagt, da muss ich mich leider entschuldigen, hat sie gesagt. Ich tät sie allerdings sowieso nicht kennen, gell? Ich kenne sie ja bloß vom Hörensagen. Da war ja sehr, sehr viel Antipathie im Spiel. Meine Mutter hatte ja die Schlösser ausgewechselt, aber dann kam der Anruf vom Vorstand und da war ich super happy.
Warum erzählen Sie das eigentlich?
Weil Sie das hören wollen und am Donnerstag steht sowieso in der Bunte.
Apropos Bunte, was wollen Sie nun gegen den elitären Geist Bayreuths unternehmen?
Ich bin jemand, der fragt, was kann man besser machen? Ich will etwas tun. Soll aber Unterhaltung. Das muss man ganz klar sagen.
Wer führt denn jetzt im Juli Regie?
Ästhetisch wollen wir vor allem viel Abwechslung haben, gell? Handwerklich muss das allerdings alles extrem sauber gearbeitet sein. Sozusagen ästhetisch gesehen.
Ist denn irgendein Name dabei im Gespräch? Ich meine,
ich könnte mir viel vorstellen. Hab ja auch schon Regie gemacht. Also da kann man den Mese, den Schlingensief, den Milo Rau.
Vergiss mal den Wenders nicht.
Mein Vater hätte da sogar den Wim Wenders oder den Pfaffner Nebelheim gefragt. Ich habe ja die Nummern. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Die haben wir alle schon angerufen. Da kann man super viel, also ich kann mir da super viel vorstellen. Kann man sich da auch die anderen. Muss ja nicht immer vom Theater sein. Gell? Noch Fragen? Oh, Telefon. Entschuldigung. Ich gehe mal kurz. Bayreuth hier, Wagner am Apparat.
Nicke hier. Nicke Wagner. Deine Viertelschwester und Großcousine zweiten Grades, väterlicherseits.
Hallo, Neigi. Nike, du wolltest mal sicher gratulieren.
Ich sehe dich gerade live auf Dreisat. Ich weiß, die Gerechtigkeit gebietet, dich erst einmal machen zu lassen, aber ein solcher Umgang mit
Du willst mir bloß wieder sagen, wie es besser gegangen
ist. Immerhin lebe ich von den Erträgnissen meines eigenen Lebens, nicht von den Geschäften des Papas.
Du geht es ganz, ganz schlecht, gell? Bin in der Pressekonferenz. Magst mich eventuell später nochmal. Noch Fragen? Danke. Dann könnten wir jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Ich habe da so eine Band engagiert, Rammstein aus Dilsit. Dafür müssen wir sich jetzt doch sehr wohl nicht mehr entschuldigen. Gute Unterhaltung.
Das ist ja noch mal gut gegangen. Der tüchtigen blonden Erbin ist der Einstand fulminant geglückt und die neidische Cousine konnte für diesmal nicht punkten. Es bleiben Fragen offen. Wann kommt Eva ins Spiel? Wer führt im Juli Regie? Wo liegt eigentlich Tilsit? Mehr dazu morgen in der nächsten Folge der Maintöchter.
Der arabische Frühling. Was ist wirklich geblieben von jenem Frühjahr 2011? In vorderster Front damals auf dem Kairoer Tahrirplatz Ägyptens Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und sie muss der Umbruch, der Niederbruch des Aufbruchs besonders treffen, hatten sie doch schon lange den Finger in die Wunde gelegt mit ihren Büchern und politischen Aktionen. Mit etlichen dieser Schreibenden hat diese Journalistin Susanne Schander lange Gespräche geführt und daraus ein eindrückliches Buch gemacht. Der Buchtipp von Franziska Hirsbrunner.
Ob Zahnarzt und Medienstar Ala Alaswani, berühmt geworden mit seinem Roman Der Jakobienbau, oder Englischprofessorin Mona Price, die in ihren Büchern auch mit Comics-Elementen arbeitet und sich 2012 selbst als Präsidentschaftskandidatin nominierte, ob Nawal al-Sadawi, Feministin erster Stunde, oder Gamal al-Ghitani, der noch unter Nassers Polizeiregime aufgewachsen war und in dessen Kerkern schmachtete, Susanne Schander zeichnet ein so reiches wie diverses Bild der ägyptischen Autorinnen und Autoren. Sie gibt spannende Einblicke in deren Biografien, die manchmal unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie macht Lust auf die Lektüre eines wahren Füllhorns an Romanen und Erzählungen. Und sie zeigt auf, wie in einem Land, in dem noch heute ein Drittel der Bevölkerung weder lesen noch schreiben kann, die Literatur beigetragen hat zu einem der bislang größten Umbrüche in der arabischen Welt. Und in den vielen Gesprächen mit den 16 Autorinnen und Autoren erörtert Susanne Janda Ägyptens politische und kulturelle Geschichte, lässt sich von den sozialen Zusammenhängen erzählen, die schließlich im Februar 2011 zur Revolution geführt haben, an der Ägyptens Literaten maßgeblich beteiligt waren. Wobei, und das macht das spannende Buch oft auch etwas deprimierend, das Wort Revolution mag heute niemand mehr im Mund führen von denjenigen, die damals auf dem Tahrirplatz an vorderster Front dabei waren. Zu sehr überwiegt das Gefühl, vom Militär um die Früchte eines engagierten, auch mit viel Humor und Bürgersinn geführten Kampfes betrogen worden zu sein. Zu groß ist die Angst vor den Islamisten, die die Revolutionsparole »Die Demokratie ist die Lösung« durch ihren altbekannten Slogan »Der Islam ist die Lösung« ersetzt haben und wie einst Mubaraks Schergen manipulieren, hetzen, brandschatzen, vergewaltigen, foltern und töten lassen. Und doch, in allen Autorinnen und Autoren lebt auch die Hoffnung, zusammen mit der großen Dankbarkeit für die jungen Menschen, die alles gaben, um die Revolution möglich zu machen, dass sich die Glut des gesellschaftlichen Wandels nicht mehr werde austreten lassen. Unbedingt empfehlenswert, Susanne Janda, Literatur der Rebellion, Ägyptens Schriftsteller erzählen vom Umbruch, 251 Seiten, Rotpunkt Verlag.
In 19 Schweizer Städten wurde am Wochenende getanzt und die Leute kamen in Massen. Rund 60.000 Zuschauer und Teilnehmer sahen sich Veranstaltungen im Rahmen des Tanzfestes an oder besuchten Workshops. In Städten wie Neuenburg, Zürich und Baden habe die Zahl der Teilnehmenden im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen, sagen die Veranstalter. Über die ganze Schweiz verteilt fanden am Tanzfest dieses Jahr mehr als 600 Tanzkurse statt. Die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der Theatersaison sind in den nächsten Wochen wieder in Berlin zu sehen. Dort hat am Wochenende das 50. Theatertreffen begonnen. Und gestern wurde dort auch die erste Auszeichnung des Festivals verliehen. Der 80-jährige Schauspieler Jürgen Holz erhielt den Theaterpreis Berlin. Am Theatertreffen dabei sind dieses Jahr 2 Produktionen aus der Schweiz. Das Schauspielhaus Zürich mit «Die heilige Johanna der Schlachthöfe» und das Theater Hora Zürich mit dem Disabled Theater. Freispruch für die Weltwoche. Im Theaterprozess gegen die Weltwoche haben die Geschworenen entschieden, die Zeitung ist unschuldig. Sie wurde vom Vorwurf der Panikmache, der Diffamierung und der Diskriminierung freigesprochen. 3 Tage war unter der Regie von Milo Rau am Theater am Neumarkt verhandelt worden. Diskutiert wurden verschiedene umstrittene Texte und Bilder, die in der Weltwoche erschienen waren. Die sogenannten Zürcher Prozesse reihen sich ein in eine Folge von Gerichtsverhandlungen, die der Regisseur Milo Rau für die Bühne inszeniert hat.
Der Prozess. Die Überschrift heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist denkbar einfach, aber es geht um eines der umfangreichsten Verfahren in der deutschen Rechtsgeschichte. Der Prozess gegen den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, der heute beginnt. Remo Vitelli.
Beate Zschäpe steht von heute an endlich vor Gericht. Die Helferin der beiden Neonazis, die während Jahren in Deutschland immer wieder gemordet haben. Reinhard Müller schreibt heute in der FAZ, Zschäpes Handlungen mögen banal erscheinen, aber Zschäpe sei nicht einfach nur die Helferin gewesen, sondern sie sei laut Anklage jene gewesen, die der Terrorzelle während all der Jahre den Anschein von Normalität gegeben habe. Und so monströs die angeklagten Verbrechen, so umfangreich muss die Aufklärung sein, schreibt die Zeitung. Diese umfangreiche Aufklärung mündet nun heute eben in diesen Prozess.
Die oberste Instanz in der Sanktionierung des Sprachgebrauchs, die erfindet sich neu. Über die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung findet sich heute ein ausführlicher Artikel in der NZZ.
Schon seit der Gründung 1949 habe die Akademie Geltungsprobleme gehabt, aber neuerdings hat sie einen jungen Präsidenten, der zum Beispiel erklärt, diese Akademie soll sich nicht wichtig machen, sondern sie will sich nützlich machen. Politisch engagiert wie nie zuvor sei die Vereinigung von Literaten und Akademikern, schreibt die NZZ heute.
Sekunden Wissen.
Europa und die Schweiz in Europa. Wir wissen, dieses Thema ist kein leichtes. Teil und Herzstück Europas ist die Schweiz natürlich schon rein geografisch. Dass dieses Land auch politisch mitmischt in europäischen Fragen, das ist durch die Mitgliedschaft im Europarat garantiert. Und das funktioniert recht gut, und zwar auf den Tag genau seit 50 Jahren. Raphael Zehnder.
Der Europarat wurde 1949 gegründet, aus der Idee heraus, dass Europa seine Konflikte künftig konstruktiv und gemeinsam würde anpacken wollen. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende, die Zeichen standen auf Aufbruch und Neuanfang. 1950, gleich zu Beginn seines Wirkens, schuf der Europarat sein bisher wichtigstes Werk, die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Schweiz ratifizierte diese Konvention erst 1974. Man tat sich schwer mit internationalen Verträgen. Einerseits ritzen sie manchmal die Schweizer Neutralität, andererseits mochten manche sie als Einmischung in die Souveränität von Einzelstaaten verstehen. Gleichwohl, irgendwann, 1963, wollte und konnte die Schweiz nicht mehr abseits stehen. Denn der Europarat in Straßburg ist ein zentrales Element der Nachkriegsordnung auf diesem Kontinent, der bis vor kurzem sehr kriegerisch war. Über 200 juristisch verbindliche Verträge, Zusatzprotokolle und Konventionen hat der Europarat bisher ausgearbeitet. Bundesrätin Ruth Dreyfus würdigte denn auch den Europarat 1999 bei dessen 50. Jahrestag gebührend.
Outre la défense des droits de l'homme, de la cohésion sociale.
Der Europarat verteidige die Menschenrechte, den sozialen Zusammenhalt und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus leiste er viel für die gute Integration der neuen Mitgliedstaaten, die unerlässlich sei für die demokratische Stabilität in Europa. 6 Schweizer Parlamentarier vertreten die Schweiz in der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg. Diese besteht aus 318 Abgeordneten. Der Einfluss der Schweiz dürfte also klein sein. Aber immerhin, man wirkt bei dieser übernationalen Institution mit und denkt nicht, die Probleme der Gegenwart allein lösen zu können, sondern gemeinsam mit den 46 weiteren Mitgliedstaaten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.